Matthäus 2, wir lesen Verse 1 bis 12.
Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im jüdischen Land bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erfragte genau von ihm, wann der Stern erschienen war, und wies sie nach Bethlehem und sagte, zieh hin und forscht fleißig nach dem Kind, und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie los. Und siehe, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude. Und sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzugehen, und sie zogen auf einen anderen Weg wieder in ihren Land.
Wir wollen für die Wortbetrachtung heute Matthäus Kapitel 2 aufschlagen, aus dem Abschnitt, der uns schon vorgelesen wurde. Wollen wir heute uns einmal mit den Weisen aus dem Morgenland befassen. Wir haben von ihnen gerade gelesen in Matthäus Kapitel 2, und doch kommt bestimmt uns allen ab und zu mal die Frage auf, wer waren wirklich diese Weisen? Wie viele Weise waren es gewesen? Sind die wirklich auf Kamelen vom Osten bis nach Bethlehem gekommen? Und so, vielleicht hattest du auch als Kind schon viele Fragen. Ich weiß, hier im Land, oder besser gesagt, vielleicht so unter den Deutschen hier, wird der 6. Januar als ein Heiliger Tag oder als ein Feiertag gehalten. Der Ausdruck Heiliger Tag auf Plattdeutsch gefällt mir persönlich nicht ganz so sehr, auch wenn ich sonst die plattdeutsche Sprache sehr mag und wünsche, ich könnte es besser sprechen. Aber ich finde, dieser Ausdruck ist einfach nicht passend. Ob wir den jetzt auf die Weihnachtstage oder auf die Ostertage oder auf irgendwas anwenden. Ich würde es viel besser finden, wenn wir sagen würden, alle 365 Tage des Jahres sollten heilige Tage sein. Sollten Tage sein, an denen wir heilig und Gott wohlgefällig leben sollten. Nicht bloß ein paar heilige Tage, aber nennen wir das mal Feiertag. Auf jeden Fall, der 6. Januar ist der Feiertag der heiligen drei Könige. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Und als wir letztens in der Kolonie in Tres Cruces waren und mit einer Familie im Gespräch waren, erzählte er von einer anderen Gruppe von Deutschen, die, jetzt habe ich den Ort vergessen, irgendwo nach dem Norden hin, ich glaube noch hinter Guarayos irgendwo, eine Kolonie, die sie so versammeln, die da sind und die gebrauchen wohl überhaupt keine Fahrzeuge, also keine Motore, die dürfen, denke ich, nicht mal ein Leiter brauchen, also ganz, ganz strikte Gebote. Aber das Interessante ist, was er sagte. Er sagte, am Sonntag, manchmal wenn es fehlt, Sonntagmorgens gehen sie auch zur Kirche und dann Sonntagnachmittags, wenn es fehlt, dann fahren sie aufs Feld und ackern, wenn es nötig ist. Also er wollte damit sagen, sie halten den Sonntag nicht, so wie sie den halten sollten. Und ich denke, er fragte mich dann, was ich darüber meine. Und bevor ich ihm diese Frage beantwortet habe, habe ich angefangen, jetzt nicht von denen zu sprechen, die so weit weg sind, sondern was ist hier um uns herum? Die Frage ist, halten wir den Sonntag richtig? Und er musste dann selbst zugeben, er sagte eigentlich dann so, stimmt, was hilft es, wenn man dann am Sonntagnachmittag zusammenkommt und irgendwo spazieren hinfährt und dann redet man bloß entweder von der Soja oder wie gut die Saat aufgegangen ist oder er sagte, das ist bloß ein Nischir-Uetterfing, wie viel der eine oder der andere verdient hat, wie gut es dem einen geht. Das ist dann alles, was man dann am Sonntag macht. Wäre das den Sonntag richtig feiern, den Sonntag richtig halten? Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, ob es viel anders wäre als jene Menschen, die so weit weg da im Norden wohnen. Wäre da ein Unterschied? Die einen reden bloß von Gerätschaft und von der Ackerie und die anderen sitzen auf der Gerätschaft und fahren auf dem Acker. Ist wahrscheinlich nicht ein großer Unterschied. Aber für uns ist wichtig, 365 Tage im Jahr heilige Tage, wo wir heilig und dem Herrn wohlgefällig leben wollen. Und natürlich ist es schön, wenn wir den Sonntag wirklich halten, feiern, uns den Sonntag auch dazu gebrauchen, tiefer in Gottes Wort hineinzugraben. Und auch wenn wir zusammenkommen, irgendwo spazieren, das gilt auch für die Feiertage, wenn wir mit den Familien zusammen sind. Weihnachtstage sind nicht dazu da, um über Akarie und so weiter zu sprechen. Wir wollen über Jesus sprechen. Jesus soll im Mittelpunkt sein, wo wir irgendwo zusammenkommen. Lasst uns ihn anbeten, wenn wir mit der Familie zusammen sind. Ich weiß, vielleicht wird es nicht in jedem Fall möglich sein, aber wo es möglich ist, vielleicht kann man wenigstens fragen, mal das Gespräch anhalten und sagen, wie wäre es, wenn wir vielleicht noch einmal die Weihnachtsgeschichte vorlesen werden und zusammen beten, dass wir uns auch so hinknien werden und Jesus einmal anbeten werden. Wäre das so verkehrt? Ich glaube nicht. So, wir wollen uns mehr mit den Weisen aus dem Morgenland heute einmal befassen. Lasst uns mal damit anfangen, was wir über die Weisen alles nicht wissen. Also alles, was wir nicht genau sagen können über die Weisen. Es gibt sehr viele interessante Ideen und Geschichten über diese Weisen aus dem Morgenland, die aber überhaupt keinen biblischen Grund haben. Keinen biblischen Grund, manchmal auch überhaupt keinen historischen Grund. Und jetzt wollen wir also erstmal, was wir wissen über die Weisen nicht wissen. Erstmal, wir wissen oder kennen nicht ihre Namen. Manche Menschen haben dafür sich Namen ausgedacht. Ich habe die jetzt vergessen. Sie glauben, sie wissen ganz genau, wie diese drei heiligen Könige, wie sie hießen. Aber Gottes Wort sagt uns natürlich nicht ihre Namen. Auch aus der Geschichte können wir nicht ihre Namen herausfinden. Außerdem wissen wir nicht ihre Anzahl. Der Feiertag heißt Heilige Drei Könige, aber da ist überhaupt keine biblische Ursache dafür, dass es drei gewesen sind. Es kann sehr gut möglich gewesen sein, dass da viel mehr als drei Könige waren oder als drei Weisen waren. Wisst ihr, woher die Zahl drei kommt, warum Menschen glauben, dass es drei Weisen waren? Weil in der Bibel drei Geschenke erwähnt werden. Das heißt hier, und sie brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Daraus haben die Menschen jetzt entnommen, das waren bloß drei Weisen gewesen. Aber wir kennen nicht ihre Anzahl. Wir wissen auch nicht, ob sie Könige gewesen sind. Oder eigentlich wissen wir, dass sie keine Könige gewesen sind. Also heilige drei Könige. Könige wäre eigentlich ein unpassender Ausdruck für diese drei Weisen. Wir kommen noch später darauf. Und so gibt es noch mehrere verschiedene Ideen oder Geschichten. Wenn jemand schon mal in Deutschland gewesen ist, da gibt es eine große Stadt, Köln. Und in Köln gibt es eine große katholische Kirche, die ist berühmt. Ich selbst war da auch einmal drin gewesen. Wir sind mal mit der Schule dahin gefahren. Man nennt das den Kölner Dom. Eine riesige, sehr teuer, schöne gebaute Kirche. Und in dem Kölner Dom, dort in Köln, gibt es auch unter anderem, da gibt es so eine Art Zimmer, wo man Stuben, wo man reingehen kann, wo dann die Heiligen liegen, begraben sein soll, also wo ihr Sarg oder die Überreste von einigen katholischen Heiligen sind. Und auch, da gibt es eine Stube, wo die Schädel, also bloß der Kopf, der Skelettkopf, da sind drei solche Schädel und das sollen die Schädel sein von diesen drei heiligen Königen. Ich denke im Jahre ungefähr 600 nach Christus, glaube ich, hat ein katholischer Priester scheinbar diese Schädel irgendwo ausgegraben und er hat sogar gesagt, da waren sogar noch die Augen drin gewesen und die Augen waren sogar noch nach Bethlehem gerichtet. Hört sich sehr interessant an, hat aber überhaupt keine Idee, keinen biblischen Grund. Was wir über die Weisen wissen, das können wir in Gottes Wort finden. Matthäus Kapitel 2, in den Versen 1 und 12, in den Abschnitt, den wir schon gelesen haben. Und wir wollen jetzt einmal durchgehen, ein paar Punkte, was wir wirklich über die Weisen wissen. Wir wollen bloß nach Gottes Wort gehen und zwar und auch einige geschichtliche Tatsachen dazu nehmen. Es heißt hier in Matthäus 2, Vers 1, als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem. Gottes Wort sagt uns, es waren Weisen aus dem Osten. Es wird uns nicht mehr gesagt, welche Weisen oder warum Weisen oder wer diese Weisen sind. Wisst ihr, warum es hier nicht gesagt wird? Nicht näher erklärt wird? Weil für die Menschen, die damals lebten, als das Neue Testament geschrieben wurde, als Matthäus das Evangelium geschrieben wurde, für die war das Wort Weisen oder im Griechischen, wir kommen darauf, das Magio oder Magi, das war für sie ein ganz bekanntes Wort. Wenn sie das Wort Magi oder Magio, Weisen hörten, dann wussten sie gleich, wer damit gemeint ist. Man brauchte damals keine weiteren Erklärungen, denn diese Weisen, das war ein Wort, was man eigentlich nicht anders übersetzen kann. Das war ein Wort, was jene Zeit bloß für diese Gruppe von Menschen gebraucht wurde. Das war ein sehr, sehr alter Stamm, Volksstamm, den gab es schon Jahrhunderte vorher. Das war natürlich ein heidnischer Stamm. Das waren jetzt nicht christlich oder nicht irgendwie, die glaubten nicht jetzt in dem Sinne an den Gott Israels. Es war ein heidnischer Stamm, aber in ihrer heidnischen Religion war es eine Gruppe von Menschen, die so Art als die Priester angesehen wurden. Bisschen so wie beim Volk Israel waren die Leviten, der Stamm Levi, war der Priesterstamm für das Volk Israel. Und so ähnlich waren diese Magi oder Magio, war so ein Stamm, ein alter Stamm, der schon seit Jahrhunderten da war, natürlich heidnischer Herkunft. Also das ist das Wort im Originaltext, was Matthäus gebraucht hat. Und in jener Zeit hätten die Leute gleich verstanden, wer damit gemeint ist. Es wäre ein bisschen so, wenn man gesagt hätte Mennoniten, dann weiß man auch gleich, ach so, okay, ja, die sprechen Plattdeutsch und so, dann weiß man gleich, von wem die Rede ist. Und so ähnlich auch hier von den Magos oder die Weisen. Vielleicht wissen wir aus dem Alten Testament schon, dass es damals noch in der Zeit vor Jesus vier besonders starke, also Weltreiche gegeben hat. Das erste war das Babylonische Reich. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Das Babylonische Reich, das hat auch zum Beispiel dann, als das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt wurden, kamen sie in das Babylonische Reich. Nach dem Babylonischen Reich, das war noch kurz nach der Zeit von Daniel, da kam das nächste auf und das war das Medo-Persische Reich. Also Medien und Persien, ein Medo-Persisches Reich. Das Medo-Persische Reich wurde später durch das dritte große Reich gewonnen oder besiegt und das war dann das Griechische Reich. Und nach dem Griechischen Reich kam dann das vierte. Weiß jemand zufällig, Was war das vierte große Reich jener Zeit? Wen haben wir vergessen? Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann die Römer, ganz genau. Die Kinder haben in der Schule bestimmt davon gelernt. Als Jesus geboren war, das war zur Zeit dieses Römischen Reichs. Aber diese Magios, diese Weisen, die gab es seit all diesen 4 Jahrhunderten hindurch. War dieser Stamm schon da gewesen? Dort im Osten, dort ungefähr in der Gegend, wo Babylon ist, in der Gegend wohnten sie oder da waren sie bekannt. Und es wird gesagt, dass sie sogar noch vor dem Babylonischen Reich, manche gehen sogar so weit zurück und sagen, dass es diesen Stamm, diese heidnische priesterliche Gruppe sozusagen, dass sie führen es zurück bis auf Ur in Chaldea, aus dem Abraham ausgegangen ist. Das war eine Gruppe von Menschen, die waren sehr klug, sehr weise. Und eins ihrer Spezialitäten war, oder wo sie sich sehr gut ausgekannt waren, das war mit Sterndeuterei. Sterndeuten. Und das war zum Teil manchmal auch ein bisschen mit Wahrsagerei vermischt. Aber auf jeden Fall, es waren sehr, die Menschen, also diese Weisen waren bekannt als sehr weise Leute. Und wir werden gleich sehen, dass man von diesen Weisen auch im Alten Testament lesen kann, im Buche Daniel. Wir haben ja gesagt, das Babylonische Reich, damals gab es schon die Weisen. Und lasst uns jetzt einmal zum Buche Daniel gehen und wir werden sehen, dass es die Weisen tatsächlich damals dort gegeben hat. Schlagen wir mal auf, erst einmal Daniel Kapitel 2, als Nebukadnezar das Volk Israel gefangen genommen hat und es in die Gefangenschaft nach Babylon geführt hat, waren unter den Gefangenen einige junge Männer, junge Jungs. Da waren einige, und einer von denen war der junge Daniel gewesen. Und wir lesen hier in Daniel 2, Vers 10. Da antworteten die Chaldäer dem König: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Es gibt auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der so etwas von irgendeinem Sterndeuter, Weisen oder Chaldäer fordert. Also, wenn wir müssten die Verse vorher lesen, um die ganze Geschichte zu bekommen. Es geht hier darüber, dass der Nebukadnezar einen Traum hatte. Der König vom Babylonischen Reich Nebukadnezar hatte einen Traum und er ist aufgewacht und er wusste, dieser Traum ist sehr wichtig. Der hat eine besondere Botschaft, aber er konnte sich nicht erinnern. Er wusste, dass er wichtig war, aber er wusste nicht, was es war. Und das hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Und dann hat er die Magios, die Weisen, zusammengerufen, die Sterndeuter und Weisen, wie es hier heißt, und hat sie gefragt. Er sagt: Hey, ihr seid doch die Klugen hier im Lande. Ihr seid die, euch auskennt, die ihr die Zukunft vielleicht sehen könnt oder die Sterne deuten könnt. Jetzt sagt mir mal, was für einen Traum hatte ich und sagt mir auch die Bedeutung von dem Traum. Und diesmal konnten die Weisen nicht. Die waren überfordert und sie mussten ihm sagen: Weißt du, sowas hat noch kein Mensch auf Erden, könnte sowas sagen. Nicht mal die Weisen, nicht mal die Magios, nicht mal die Sterndeuter können so etwas sagen, was du von uns hier, Nebukadnezar, forderst. Also hier sehen wir. Und weißt du, was das Interessante an dieser Geschichte ist? Da war ein Weiser, ein Sterndeuter oder ein Magio, ein weiser Mensch, der diesen Traum deuten konnte. Weiß jemand von den Kindern, wer hat dem König Nebukadnezar diesen Traum deuten können? Wer hat dem König Nebukadnezar die Erklärung von diesem Traum gegeben? Weiß jemand das? Wer hat die Erklärung von diesem Traum ihm gegeben? Wer war der Mann? Daniel, ganz genau. Dieser jüdische Junge, der als Gefangener nach Babylon gekommen ist. Lasst uns mal ein bisschen weitergehen zu Daniel Kapitel 4. Und wir werden hier diese Weisen wieder treffen. Daniel Kapitel 4, ich lese mal Verse 7 bis 9. Und du wirst jetzt etwas gleich hören, was du und auch ich früher vielleicht nicht gewusst habe, nie so dran gedacht habe. Daniel 4, Vers 7. Dies ist aber die Vision, die ich auf meinem Bette gesehen habe. Siehe, es stand ein Baum mitten im Land, der war sehr hoch. Entschuldigt, ich habe hier den falschen Vers. Ich lese Daniel 4, Vers 4. Oder vielleicht lesen wir einfach mal von Vers 1. Es geht hier darum, dass der Nebukadnezar, König Nebukadnezar, wieder einen Traum gesehen hat. Schon zum zweiten Mal. Und wir lesen einfach Daniel 4 von Vers 1. Ich, Nebukadnezar, war glücklich in meinem Haus und es ging mir gut auf meinem Berg. Da sah ich einen Traum und erschrak. Und die Gedanken, die ich auf meinem Bette hatte und die Vision, die ich gesehen hatte, betrübte mich. Und ich befahl, dass alle Weisen, Magios, von Babel vor mich hereingebracht würden, und mir zu sagen, was der Traum bedeutete. Da brachte man die